Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen, wenn du das erste Mal hier bist oder vielleicht nur ein paar Mal. Ja, es ist schön, Geschwister nach langer Zeit auch wiederzusehen. Und der Platz ist zwar eng, aber ich hoffe, dass für jeden noch ein Sitzplatz da ist. Ja, es ist so wunderbar, dass Gott uns seinen Sohn gesandt hat, der uns offenbar gemacht hat, wer Gott ist. Und dass eins der wichtigsten und wesentlichsten Dinge, die Jesus uns Menschen offenbart hat, ist, dass Gott unser Vater ist. Dass wir Menschen, alle Menschen, Kinder sind eines Vaters, der uns liebt und der uns in diese Welt bringt, nicht damit wir verloren sind, sondern der uns begegnen möchte in seiner Liebe, uns ziehen möchte zu sich, dass wir ihn erkennen, den, der uns liebt, der uns geliebt hat von Anfang an, der uns in Ewigkeit liebt. Er möchte uns so gerne bei sich haben und er möchte uns so gerne mit seiner Liebe beschenken. Und eigentlich ist das doch so wunderbar. Und man kann sagen, ja, das ist doch alles schön. Als geliebte Kinder, beim Papa auf dem Arm. Da wollen wir immer bleiben. Aber wenn wir in diese Welt hineinsehen und ja, wenn ich in mich selber hineinsehe, dann sehe ich eine Kraft, die dagegen steht. Ich sehe diese Kraft, die mich dazu treibt, von diesem wunderbaren Vater der Liebe wegzulaufen, mich abzuwenden. Und das ist das, was Gottes Wort uns von Anfang an zeigt, was die Propheten und auch Jesus uns zeigt. Ja, da ist dieser liebende Vater, aber da ist auch diese finstere, dunkle Kraft in uns Menschen, die uns wegtreibt von diesem wunderbaren Vater der Liebe, die uns trennt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du den Vater schon erkannt. Vielleicht bist du schon ein Kind Gottes geworden durch den Glauben an Jesus. Vielleicht hast du diese Liebe erfahren und hast voller Dankbarkeit gesungen mit uns zusammen. Vielleicht kannst du dich aber noch erinnern daran, an die Zeit, wie es war, als du von dieser Kraft beherrscht wurdest. Weg von Gott, den eigenen Weg. Und ja, selbst da, wo du ein Kind Gottes geworden bist, wo ich ein Kind Gottes geworden bin durch die Liebe des Vaters und durch die Hingabe unseres Herrn Jesus Christus, ich merke immer noch diese Kraft in mir. Die Bibel nennt das das Fleisch des Menschen, der alte Mensch. Und es ist ein Kampf. Aber Gott sei Dank, er hat den Sieg errungen. Gott sei Dank, er hat uns seinen Geist gegeben. Die Kraft der Liebe lebt in uns, sodass wir überwinden können. Sodass wir diesem Drang wegzulaufen widerstehen können und stillhalten können und die Liebe Gottes empfangen können und dürfen. Und das ist so wunderbar. Wenn du aber immer noch spürst, dass da eine tiefe Entfernung ist, dass da irgendwie eine Entfernung ist, dass da irgendetwas ja, dass Gott irgendwie weit weg ist. Wisst ihr, der Apostel Paulus hat das gesagt, Gott ist nicht fern, einem jeden von uns. Er ist nahe. Er ist da mit seiner Liebe. Er wartet darauf, dass Menschen sich ihm zuwenden und seine Liebe empfangen. Und dafür musst du dich einfach nur umdrehen. Dafür musst du dich einfach nur umdrehen und dann siehst du diese ausgestreckten Arme, die dich empfangen, die dich in die Arme schließen, die dich segnen, weil er Gutes im Sinn hat mit uns. Wenn wir jetzt weiterlesen in dem Propheten Jesaja und wir machen das so als Gemeinde, ja, weil Jesus das auch getan hat. Er hat die Worte der Propheten gelesen und hat sie ausgelegt und weitergegeben, weil es die Worte seines Vaters im Himmel sind, weil es die Worte Gottes sind. Gott spricht mit seinen Kindern. Weiß nicht, ob du seine Stimme schon gehört hast. Ob du schon mal, wenn du in der Bibel gelesen hast, gespürt hast, wie dieser lebendige Gott durch diese Worte in dein Herz hineinspricht. Wenn ich sag's dir, es ist was Wunderbares. Wenn du dich deinem Vater zuwendest, er wird den Heiligen Geist senden, wenn du an Jesus glaubst, er wird den Heiligen Geist senden und dieses Wort wird plötzlich kein totes Buch mehr sein, sondern es wird lebendig. Das Wort wird plötzlich, es spricht zu dir und du denkst so, was? Das ist ja krass, was Gott hier zu sagen hat, wie Gott hier hineinspricht in mein persönliches Leben hier und jetzt. Warum? Weil er unser Vater ist und uns liebt. Er sieht uns, er sieht dich in deinem Leben. Er hat dich in diese Welt hineingebracht wie den kleinen Milan. Wir haben das so schön, ne? Als wir uns getroffen haben, ne? Haben wir darüber gesprochen. Mensch, ihr redet mit dem kleinen Milan und er versteht noch gar nicht. Aber er versteht das Wichtigste, die Worte, in denen die Liebe ausgeht. Durch die Liebe, die da drin spricht zu ihm. Und mehr wird er diese Worte lernen, wird er diese Worte auch, na, mit seinem Verstand verstehen. Aber das Wichtigste, das ist schon da. Er ist ein neugeborenes Kind und er hört die Stimme seines Vaters, seiner Mutter. Und das beruhigt ihn oder das segnet ihn. Und er fängt an, auch zu reden, so wie seine Eltern zu ihm reden, so fängt er an. Hat er schon angefangen? Ja, geht schon los, ne? Und das ist das, was wir erleben. Durch den Heiligen Geist, den Gott uns gegeben hat, fangen wir an, als Kinder Gottes zu Gott zu rufen. Aber, Vater. Und wir können vielleicht nur stammeln, wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Aber das ist für Gott überhaupt kein Problem. So wie es für uns Eltern kein Problem ist, dass unsere kleinen Babys nur bleib, 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 bleib sagen. Wir müssen bei Gott nichts abliefern. Sondern wir sind geliebte kleine Kinder, die er großziehen möchte, die er lehren möchte, die er segnen möchte, für die er da sein will, die er leiten und führen will durch dieses Leben in dieser dunklen Welt. Ja, die Welt ist dunkel. Warum? Wie gesagt, weil diese dunkle Kraft in uns Menschen wirksam ist und die macht diese Welt so dunkel. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Das ist eine dunkle Kraft in uns Menschen, die zerstört. Wie gesagt, wir lesen durch den Propheten Jesaja und wir sind hier mittendrin in Kapitel 5, Vers 8. Und das könnt ihr mal aufschlagen. Jesaja 5, Vers 8. Und dieser Abschnitt, der jetzt kommt, der scheint überhaupt nicht zu passen für eine Kindersegnung. Wir wollen doch jetzt schöne Worte über dieses lieben Kleinen hören. Und was kommt? Sechsmal wehe! Wehe! Wisst ihr, wir müssen das richtig verstehen. Das sind die Worte des Vaters. Ganz am Anfang des Propheten Jesaja steht, ich habe mir Kinder aufgezogen und sie haben sich von mir abgewandt. Das steht ganz am Anfang von dem Propheten Jesaja. Und er meint das Volk Israel. Er meint dieses Volk, was er sich erwählt hat. Er hat Abraham erwählt. Sein Sohn Isaac, sein Sohn Jakob und diese ganzen Nachkommen, diese ganzen Kinder, na, in alten Übersetzungen wird gesagt, die Kinder Israel sind seine Kinder, sein Volk. Und er hat sie erlöst, er hat sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt in ein freies Land, in ein freies Leben unter seiner Herrschaft. Unter seiner Führung, unter seiner Leitung, als Vater über seine Kinder. Er sagt, ich habe mir Kinder aufgezogen, sie haben sich von mir abgewandt. Und sie, da sind Kinder, und wie gesagt, jetzt haben wir diese kleinen süßen Babys, ne? Aber sie bleiben nicht klein und süß. Schon früh zeigt sich auch in diesen kleinen süßen Menschlein, ja, da ist diese dunkle Kraft des Widerstands gegen die Liebe, diese dunkle Kraft des Eigensinns und der Selbstsucht, diese dunkle Kraft, die zerstört, zeigt sich. Und ihr werdet das erleben, das wird irgendwann auch dazu kommen, dass ihr Schmerzen habt um eure Kinder willen. So wie Gott, unser Vater, großen Schmerz hat, zu sehen, wie die Kinder, die er nach seinem Ebenbild geschaffen hat, die er geschaffen hat, um zu lieben, um Gutes zu tun, um zu segnen, so wie er ist. Und dann zu sehen, dass es nicht so ist. Dass sie aufwachsen und statt zu lieben, hassen sie. Anstatt zu segnen, fluchen sie. Anstatt Gutes zu tun, tun sie Böses. Anstatt aufzubauen, zerstören sie. So viel Zerstörung in dieser Welt. So viel Finsternis. Und als guter Vater lässt Gott das nicht einfach geschehen. Er wendet sich seinen Kindern zu und er sagt denen, die so zerstörerisch sind, und oft ist es so, da ist einer, der stark ist und mächtig ist, Macht gewonnen hat, der große Bruder schlägt den Kleinen. Wäre das ein guter, liebender Vater, der das einfach geschehen lässt und nichts dazu sagt? Nein, er wendet sich diesem starken, selbstsüchtigen, selbstgefälligen, selbstgerechten Kerl zu und sagt, wehe, tu das nicht mit meinem Kind. Ja, du bist auch mein Kind, aber das, den du da unterdrückst, das ist auch mein Kind. Tu das nicht, es wird ein böses Ende mit dir nehmen. Wenn du dieser Kraft, dieser zerstörerischen Kraft folgst und mit dieser zerstörerischen Kraft lebst bis zum Ende, wird es am Ende deine Zerstörung sein. Wende dich ab von dieser Kraft. Wende dich mir zu, dass du erfüllt wirst, dass du gereinigt wirst, erneuert wirst, dass du meine Liebe erfährst. Dass du nicht mehr auf diesem bösen Weg unterwegs bist, wo du andere niedermachst, wo du andere zerstörst, wo du anderen das Leben schwer machst, sondern wo du ein Segen bist. Dazu habe ich dich geschaffen. Und deswegen kommt hier 6-mal Wehe. Und manchmal hören wir dieses Wehe auf eine bestimmte Art und Weise, aber ich will euch ermutigen, das auf die richtige Art und Weise zu hören. Wisst ihr, es gibt manche unter uns, für die ist das eine Ermutigung zu sehen, dass Gott den Bösen in dieser Welt nicht ungestraft lässt. Wenn du jemand bist, der unterdrückt ist, der erniedrigt ist, der gequält wird, jemand, der ausgebeutet wird, sage ich dir, da ist Hoffnung. Es gibt einen Gott im Himmel, der sieht dich und er sieht deinen Unterdrücker und er wird ihn nicht einfach so davonkommen lassen. Du wirst Erlösung finden, Befreiung finden von der Unterdrückung. Du wirst Erlösung finden von denen, die dich angreifen, die dich fertig machen. Und das ist das, was Gott hier durch den Propheten sagt. Wehe. Und wir fangen an in Vers 8. Wehe denen, die Haus an Haus reihen, Feld an Feld rücken, bis kein Raum mehr ist und ihr allein ansässig seid mitten im Land. Worum geht es hier? Es geht hier um ganz konkrete Dinge. Hier geht es um Großgrundbesitzer, die ihren Landbesitz immer weiter ausbauen und immer reicher werden. Auf Kosten der Armen. Und da hat einer, ne, und das ist das, was Gott gegeben hat, am Anfang, als er das Volk Israel in das Land hineingeführt hat, hat er gesagt, jeder bekommt einen Teil des Landes. Ganz gerecht. So, wir sind als Eltern, ne? Wir haben mehrere Kinder, ne? Oma hat eine Tafel Schokolade mitgebracht, ja, dann wird die, ne, zu gleichen Teilen geteilt. Jeder kriegt gleich viel. Das ist doch gerecht, oder? Ja, und Gott ist auch gerecht. Er hat seinem Volk, seinen Kindern, jeder ein gutes Teil von dem Land gegeben. Aber wie sind wir Menschen? Diese dunkle, böse Kraft, ich will mehr. Das ist nicht genug. Ich brauche mehr. Ich will mehr. Und da ist vielleicht einer, der, ja, dem es nicht so glückt, der verarmt. Und da ist dieser Reiche, der es irgendwie drauf hat. Und anstatt den Armen zu unterstützen und zu stärken, dass er gut über die Runden kommt, sagt er, hier, ich habe eine gute Idee, du verkaufst mir dein Land, ne, weil du bist ja so arm, du verkaufst mir dein Land. Und ich lasse dich aber noch weiter darauf wohnen. Muss mir aber Miete zahlen dann. So, und was passiert? Der Arme geht drauf ein, ist ja ein gutes Angebot, komme ich jetzt schnell raus aus meinen Schulden. Und dann, ja, besitzt der, der vorher einen Teil hatte, 2 Teile. Und der andere besitzt nichts. Und er zahlt seine Miete immer schön. Ne? Und der Reiche wird immer reicher. Und dann kauft er sich das nächste Stück und dann das nächste Stück. Bis er ein reicher Immobilienhai aus den USA oder aus China ist, der auch in Deutschland noch hier ein Haus und da noch ein Haus und da noch ein Haus und da noch ein Haus. Und wenn es zur Gewinnsteigerung nötig ist, ja, dann schmeiße ich halt die Mieter raus, weil ich muss ja hier sanieren, damit ich hier reichere, zahlungskräftigere Mieter habe, damit ich noch mehr Kohle gewinne. Wisst ihr, das lief damals schon. Die Welt ist nicht anders. Die Welt ist nicht besser geworden, Geschwister. Wir sind vielleicht sogar noch schlimmer. Aber damals war es auch so. Und Gott sagt, nee, so geht das nicht. Wehe, das wird nicht so bleiben. Und wisst ihr, in der Geschichte Israel, wir schauen zurück und sehen, Gott meint es ernst. Wir denken ja immer, naja, so schlimm ist es ja nicht und so, ne? Wird schon nichts passieren. Denken wir immer so, wird schon nichts passieren. Was sagt Gott hier? Er sagt, Vers 9, so hat der Herr der Heerscharen in meine Ohren geschworen, wenn nicht die vielen Häuser zur Einöde werden und die großen und schönen ohne Bewohner sind. Das ist so eine hebräische Form des Fluches. Man spricht das gar nicht aus. Ne? Man will das gar nicht sagen, was dann Schlimmes passieren wird. Ne? Aber hier wird uns vor Augen geführt, das alles führt dazu, wird am Ende dazu führen, dass diese Häuser werden leer stehen. Und es wird keiner mehr da sein, von dem du Geld bekommen kannst. Du wirst nicht immer reich bleiben. Und Jesus hat das auch erzählt. Es gibt ein wunderschönes Gleichnis in Lukas 12. Können wir mal aufschlagen. Lukas 12, Vers 16. Nee, Vers 13. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, zu Jesus, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Wer von euch hat schon mal Erbschaftsstreitigkeiten erlebt in seiner Familie? Wenn noch nicht, dann sage ich dir noch nicht. Es ist eine große Gnade. Es ist eine große Gnade, wenn du es nicht erleben solltest. Es ist der Normalfall. Es ist eine große Gnade, wenn du es nicht erlebst. Und es ist nur möglich, da wo wir demütig zurücktreten und nicht von dieser dunklen Kraft getrieben sind, meins, meins, mehr, mehr. Sondern wo wir voller Liebe sind und sagen können, nimm du doch. Nimm du zuerst. Wenn wir verzichten können, wenn wir loslassen können, dann entsteht ein Miteinander in der Liebe und in der Zuwendung und es entsteht kein Streit. Aber hier sagt einer, ich habe einen Bruder, der kämpft mit mir ums Erbe und du, Jesus, du bist doch der Lehrer, der das sagen kann. Geh zu meinem Bruder, sag ihm, dass er mit mir. Teile du doch das Erbe mit deinem Bruder. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Habsucht ist das. Meins. Ich will's haben. Ich will mehr. Hütet euch davor. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Das ist nicht das Entscheidende, dass du reich bist, dass du ein dick gefülltes Bankkonto hast, dass du die Immobilien zusammenraffst. Wisst ihr, so viele Menschen leben dafür, dass sie reich werden. So viele Menschen leben dafür, dass sie möglichst viel Geld verdienen. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Also dieser reiche Mensch wurde noch reicher durch eine reiche Ernte. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich bloß tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen. Und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Dann kann ich es mir ja gut gehen lassen. baue mir eine große Scheune, da packe ich das dann alles rein und dann geht's mir gut. Dann habe ich ausgesorgt für mein Leben. Ist das nicht der Traum von uns allen? Du hast ausgesorgt. Du brauchst nicht mehr arbeiten. Ja? Hast immer dein Auskommen, kriegst immer so dein Geld rein. Ne, und brauchst nichts dafür zu machen. Schlaraffenland. Ja, das wünschen wir uns doch alle. Nee? Ich in meinem Fleisch wünsche mir das. So ist er drauf. Er hat schon viel, hat jetzt noch mehr und träumt von diesem reichen Leben. Vers 20. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Nackt sind wir in diese Welt hineingekommen und nackt gehen wir hinaus. Nichts haben wir. Und nichts nehmen wir mit. Und all das, wofür du gearbeitet hast, all das, was du dir aufgebaut hast, wofür? Ja, kannst sagen, okay, ich hab's für meine Kinder gemacht. Aber deine Kinder werden es auch nicht mitnehmen können. So ist der für sich Schätze sammelt, und nicht reich ist im Blick auf Gott. Und das ist das Entscheidende hier. Wenn du nach Reichtum strebst, nach welchem Reichtum strebst du? Worauf richtest du dein Leben aus? Richtest du dein Leben wirklich darauf auf, hier in diesem Materialismus reich zu sein und vielleicht noch reicher und noch reicher? Oder hast du erkannt, dass es um was ganz anderes im Leben geht? Dass es einen Reichtum geht, und das hat Jesus auch gesagt, sammelt euch keine Schätze auf Erden. Das geht alles nur kaputt. Aber sammel dir Schätze im Himmel. Und das fängt damit an, dass ich mein Leben neu ausrichte. Weg von dem, was hier in dieser Welt gepredigt wird von Menschen, die von der dunklen Macht der Sünde beherrscht sind. Sie predigen auch eine Predigt. Du kriegst sie Tag für Tag gepredigt. Na? Sorge für dich selbst. Strebe nach all diesen schönen Dingen. Aber die Predigt, die der Vater im Himmel uns predigt, der Vater sagt zu uns, hey, lass dich nicht von diesem schönen Schein blenden. Lebe dein Leben lieber für die Ewigkeit, für das, was ewig zählt. Und was bleibt? Glaube, Liebe, Hoffnung. Zurück in Jesaja 5. So hat der Herr der Heerscharen in meine Ohren geschworen, wenn nicht die vielen Häuser zur Einöde werden und die großen und schönen ohne Bewohner sind. Und da meint Gott etwas ganz Konkretes. Für das Volk Israel ist es so gekommen. Nachdem Jesaja das verkündet hat, etwa 100, 120 Jahre später, ist dieses Land zerstört worden in einem furchtbaren Krieg. Und dann ist nichts übrig geblieben. Von all dieser Herrlichkeit, von all diesem Reichtum. Nichts. Denn 10 Joch Weinberge werden nur ein Bad bringen und ein Homer Samen wird nur ein Efa bringen. Das sind hier Maßeinheiten. Das bedeutet einfach, du hast zwar viel, aber es kommt nichts bei raus. Und das ist das, was Jesus sagt. Du hast zwar viel gearbeitet, viel aufgebaut, aber es hat keinen Bestand in Ewigkeit. Vor Gott hat es keinen Bestand. Du hast deinen Lebtag eingesetzt dafür, dass deine Firma groß wird und dass dein Grundbesitz groß wird und all das. Aber du hast, wie viel Zeit hast du investiert in deine Familie? Wie viel Liebe hast du eingesetzt für deinen Nächsten? Wie viel hast du dich gekümmert um den Armen, um den Schwachen? Hast du dein Leben, wie viel Zeit hast du mit mir verbracht? Sagt Gott. Du hast dir Schätze gesammelt, aber Schätze, die vergehen, die keinen Bestand haben, sammel dir Schätze im Himmel. Vers 11. Wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um Rauschtrank nachzujagen, die bis spät am Abend bleiben, dass der Wein sie erhitzt. Zither und Harfe, Tamburin und Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage. Aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Man könnte hier denken, ja, hier geht es jetzt wieder um Alkohol, aber das ist vielleicht gar nicht so das Zentrum. Es geht eher darum, dass das hier Menschen sind, die ja sich dicht machen, die sich ablenken in dieser dunklen Welt mit den vielen Herausforderungen, mit den vielen Kämpfen, auch mit den vielen Schmerzen. Ja, ein Leben in der Liebe zu führen ist nicht einfach. Man erlebt viele Enttäuschungen. Man erlebt viele Leiden. Und dennoch in der Liebe zu bleiben und in der Liebe zu leben, schwer. Und in uns diese dunkle Kraft, die sagt uns, ach, hör doch auf. Das ist doch alles viel zu anstrengend. Lass dich lieber fallen. Guck mal, ich habe hier ein leckeres Schlückchen Wein. Und ich habe hier eine tolle Truppe von Leuten, mit denen du feiern kannst. Und dann kannst du dich gut ablenken von all dem, dass es Armut gibt, dass es Menschen gibt, die leiden, die krank sind, die Schwierigkeiten und Nöte haben und dass du eigentlich berufen bist, dich um diese Menschen zu kümmern. Das kannst du alles vergessen. Mach dir ein schönes Leben, feier, entspann dich. Was sagt Gott? Wehe. Er sagt, du lässt es dir, er sagt zu dir, zu mir, zu seinen Kindern, sagt er, hey, du lässt es dir hier jetzt gut gehen. Und du achtest nicht. Und was sagt er hier? Du achtest nicht auf mein Tun. Und wisst ihr, was er damit meint? Ich glaube, er meint das, damit das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und das ist ganz normal. So wie der Vater, so der Sohn. Na, das wirst du ganz bald erfahren, Florian. Dein Sohn wird aufschauen zu dir und dir alles nachmachen. Und ja, das ist was Wunderbares. Wenn er gute Dinge von dir lernt, wow, super. Aber er lernt auch ganz schnell die Unarten. Und da sind die Kinder oft viel lernfähiger. Und wisst ihr, und wir sollten da demütig sein und das erkennen und nicht unsere Kinder fertig machen, sondern wir sollten sagen, boah, hier wird mir der Spiegel vorgehalten, ich muss hier umkehren. Aber das Problem hier bei Gott ist nicht, dass seine Kinder sozusagen sich was Schlechtes von ihm abgucken. Nein, das Problem ist, dass sie nicht aufschauen zu ihm. Dass sie nicht auf sein Tun achten, dass sie nicht darauf achten, was ist dir wichtig, womit bist du beschäftigt, Vater? Wenn wir in Jesus, einer der Jünger hat mal gesagt zu Jesus, Jesus, wir wollen so gerne den Vater, zeig uns den Vater, zeig uns Gott den Vater. Und er sagt, so lange bist du schon mit mir unterwegs, Philippus, und hast nicht erkannt, dass du den Vater vor dir hast? Ich und der Vater, wir sind eins. Wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Und womit war Jesus beschäftigt? Sich um die Kranken zu kümmern, um die Armen, um die Schwachen, um die Kinder, wie wir heute Morgen gehört haben, um die Witwen, die Waisen. Ja, und auch um seinen Vater im Himmel. Hat sich immer wieder Zeit genommen für seinen Vater im Himmel. Wenn wir einfach auf Jesus schauen, dann sehen wir das Werk, das Tun des Herrn. Wenn du dich mit Jesus befasst, wenn du ihn anschaust, dann kannst du von ihm lernen, in seinen Fußstapfen zu gehen, ihm einfach nachzugehen, nachzufolgen, von ihm zu lernen. Aber sie, die sich hier so voll machen, die sich ablenken, die sich fallen lassen in eine Welt des Entertainments, sie sehen nicht das Tun des Herrn. Sie achten nicht darauf, auf das Werk seiner Hände. Anstatt von ihm zu lernen und mit ihm zu gehen, tauchen sie ab in die eigene Welt. Ja, ganz am Anfang haben wir ein Bruderpaar, Abel und Kain. Ne? Und Kain hat seinen Bruder Abel aus Eifersucht erschlagen. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt, hey, sag mal, wo ist dein Bruder Abel? Und was sagt Kain? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll der doch selber klarkommen. Aber weißt du, als Eltern, und das werdet ihr vielleicht erleben, wenn Gott euch noch ein Kind schenken sollte, ne, werdet ihr das leben mit den Geschwistern. Ne? Das Herz eines Vaters, einer Mutter ist, ich möchte, dass die Kinder sich untereinander lieben. Ich möchte nicht, dass sie sich schlagen, dass sie sich streiten, dass sie. Ich möchte auch nicht, dass sie der eine dem anderen egal ist, sondern dass sie sich umeinander kümmern. Ja, dass sie einander Bruder und Schwester Hüter sind, dass sie aufeinander achten. Und so sagt Gott, wehe, ihr selbstsüchtigen Kinder, die ihr euch gut gehen lasst, die ihr euch dicht macht, wendet euch doch mir zu. Habt Gemeinschaft mit mir. Lernt von mir. Achtet auf mein Tun, auf mein Werk. Es ist natürlich auch gemeint auf das, was wir vorhin gesungen haben. God of Wonders. Was hat er alles geschaffen? Seine Herrlichkeit zu betrachten, zu bestaunen, sich darüber, ja, neu darin in Gott zu verlieben, wenn wir nur inne werden und anhalten und schauen, was hat er alles getan? Welche Wunder hat er getan? Wie großartig ist diese Schöpfung? Du hast alles wunderbar gemacht, wenn ich in den Sternenhimmel schaue. Wir hatten zuletzt jetzt auch mal so ein paar sternenklare Nächte. Ist es nicht herrlich, hineinzuschauen in dieses Universum, sich darin zu vertiefen und dann ja, Gott zu preisen darüber, den Schöpfer zu preisen. Nicht dabei stehen zu bleiben, nur das anzuschauen und zu sagen, ach, wie schön. Sondern zu sehen, die Augen geöffnet zu haben, zu sehen, ja, und der Gott, der mich geschaffen hat, mich kleinen Erdling, mich kleinen Erdwürmling, der hat dieses große Universum. Ich habe gerade irgendwie in der christlichen Zeitschrift gelesen, von einer Professorin in Harvard, Physikprofessorin. Sie sagt, ich bin so begeistert davon, den Sternenhimmel zu erforschen und das Universum zu erforschen und dann darüber nachzudenken, dass ich kleines Erdenmenschlein von demselben Gott geschaffen bin und ihn darüber anzubeten. Aber sie schauen auf das Tun des Herrn nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Darum zieht mein Volk gefangen weg aus Mangel an Erkenntnis. Wisst ihr, das führt in Gefangenschaft. Wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir Gott nicht sehen, wenn wir Gott nicht ernst nehmen in unserem Leben, wenn wir nicht auf ihn schauen, wozu führt das? Am Ende führt das zu Gefangenschaft. Wir sind Gefangene. Gefangen in unserer eigenen Welt. Ohne Hoffnung. Ohne Zuversicht. Da wartet nur der Tod auf uns. Und dann kannst du nur noch sagen, ja, lass uns essen und trinken und fröhlich sein, denn morgen werden wir tot sein. Na, nach mir die Sintflut. Egal, ich lasse es mir gut gehen. Und dann mache ich alles kaputt. Und dann bin ich am Ende selber kaputt. Was für eine Hoffnungslosigkeit, was für eine Finsternis, was für eine Gefangenschaft. Aber Gott möchte das nicht. Er ist unser Vater, er liebt uns und sagt, mach das nicht. Er rüttelt und sagt, wehe. Erkennst du es denn nicht? Willst du es denn nicht erkennen? Möchtest du nicht sehend werden? Wisst ihr, da, es gab diese Blinden in Israel, ne? Und dieser Blinde, der am Wegesrand war und schrie, ah, Jesus, Sohn Davids, bitte erbarme dich über mich. Er hatte diese tiefe Sehnsucht in seinem Herzen und er hatte von Jesus gehört und wusste, ja, dieser Jesus, von dem ich gehört habe, das ist der Messias, der hat die Kraft Gottes, durch die ich sehend werden kann. Er hat geschrien und die Leute haben gesagt, Herr, hör auf zu schreien hier, es nervt. Er war ein schwacher, blinder Mensch, ein Bettler. Aber Jesus ist stehen geblieben, hat gesagt, hey, ich möchte den möchte ich haben hier. Bring den mal her, den Bartholomäus, Bartimäus. Und er kam zu ihm und sagt, dann sagt Jesus zu ihm, was möchtest du, was ich für dich tun soll? Und er sagt, oh Herr, ich möchte sehen. Dann sagt er, dein Glaube hat dich gerettet. Du, guck mal, hier bin ich. Und er so, ja, ich kann sehen. Wisst ihr, und wenn du nicht sehen kannst, wenn du diesen Gott nicht sehen kannst, dann fang an zu rufen, dann fang an zu schreien, Gott, ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber bitte öffne mir die Augen. Weißt du, was er macht? Er macht dich sehend. Du wirst ihn erkennen. Wisst ihr, dass das Volk hier Mangel an Erkenntnis, das liegt nicht daran, dass sie so arm und doof sind und dass sie Gott nicht erkennen können. Auch die armen Leute. Und dann werden sie auch noch dafür bestraft, dass sie Gott nicht erkennen können. Nein. Gott offenbart sich ihnen. Gott hat sich ihnen schon längst offenbart. Und er will sich auch wieder offenbaren. Was er braucht, ist jemanden, der in seiner Seele schreit, oh Herr, ich erkenne dich nicht. Bitte hilf mir. Öffne mir die Augen, dass ich dich erkenne. Seine Vornehmen sind Hungerleider und seine lärmende Menge ist ausgedörrt vor Durst. Da sieht er in die Zukunft. Jesaja sieht in die Zukunft. Jetzt sind sie reich, jetzt geht's ihnen gut. Aber es wird der Tag kommen, wo sie die Vornehmen, die sich jetzt so einen guten Bauch angefuttert haben, wo sie hungern werden. Darum sperrt der Scheol, das Totenreich, seinen Schlund weit auf und reißt seinen Rachen auf, ohne Maß. Und hinabfährt seine Pracht und sein Getümmel und sein Lärm. Und wer darin jauchzt. Und das ist eben nicht dieses fröhliche Highway to Hell. Und dann werden wir in der Hölle eine tolle Party haben. Nein, dann ist die Party zu Ende. Dann ist die Party zu Ende. Das ist nur noch Elend. Da wird der Mensch gebeugt und der Mann erniedrigt und die Augen der Hochmütigen werden erniedrigt und der Herr der Heerscharen wird im Gericht erhaben sein und Gott der Heilige sich heilig erweisen in Gerechtigkeit. Und Lämmer werden dort weiden wie auf ihrer Trift und Ziegen nähren sich in den Trümmerstätten der Vertriebenen. Da hat Jesaja nochmal dieses Bild, ja, dieses zerstörte Land, was zerstört sein wird, wo dann nur noch, ja, wo keine Menschen mehr sein werden, wo dann die Tiere irgendwie weiden. Alles wird kaputt sein. Das kriegen wir hin, wir Menschen, alles kaputt zu machen. Genau. Aber es wird der Tag kommen. Da werden die stolzen Augen erniedrigt werden. Alle die so finster drauf sind, die finster getrieben sind. Aber Gott ruft hier. Und Gott ruft hier nicht einfach, er sagt hier nicht einfach, ja, das wird alles böse kommen, es wird alles böse enden. Sondern was ihn treibt darin, dass er Jesaja hier schickt, den Propheten und dem Volk Israel das verkündet, ist, kehrt doch um zu mir. Wendet euch doch zu mir. Wendet euch ab von diesem bösen Treiben, das endet im Desaster. Wendet euch mir zu. Ich möchte euch segnen. Ich möchte euch hineinführen in das gute Werk, was ich tue. Ich möchte euch auch teilhaben lassen an dem guten Werk. Ihr sollt Teil sein des guten Werkes, was ich in dieser Welt tue. Kehrt doch um. Öffnet euer Herz für meine Liebe. Kommt zu mir und lasst euch reinigen von all dem Müll und all dem Mist, dem ihr nachgefolgt seid. Wendet euch ab von diesen blinkenden irdischen Schätzen, von euren Götzen. Und kommt zu mir, dem wahren, lebendigen Gott, der die Liebe ist. Der die Quelle des Lebens und der Liebe ist. Und dann wird all das nicht über euch kommen. Sondern ihr werdet Leben haben in Ewigkeit. Ihr werdet ewige Gemeinschaft mit dem wunderbaren, herrlichen Gott haben, der so wunderbare Dinge getan hat und so wunderbare Dinge tut, wie wir das heute gefeiert haben. Ja, so einen wunderbaren Menschen geschaffen hat, so wunderbare Liebe bewirkt hat in unseren Herzen, so viel Kraft uns gibt, so viel Segen ausstreut. Lass uns diesem Gott zuwenden. In Jesus Christus hat er uns gezeigt, ich liebe euch, ich bin bereit sogar für eure Fehler und Sünden zu sterben, um sie alle wegzunehmen, um euch wieder neu in die Arme zu schließen. Du kannst neu anfangen, egal wie finster die Macht der Sünde in deinem Leben wirksam geworden ist. Du kannst umkehren und Reinigung und Erneuerung erfahren. Vater, wir danken dir, wir preisen dich. Wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass wir, ja, da wo das Wehe auch etwas in unserem Herzen anspricht, dass wir uns davon bewegen lassen. Herr, du bist so gut und du tust Gutes. Und ich will neu mich dir zuwenden, will mich reinigen lassen von allem, was ja, wo ich dieser Versuchung nachgehe, abzutauchen, mich nur um mich selbst zu kümmern, wo ich ja vielleicht sogar auf anderen herumtrample, um selber groß zu werden und stark zu werden, wo ich mir Dinge aufbaue, die vergänglich sind. Vater, vergib mir, reinige mich davon. Ich will neu in dein Angesicht schauen. Ich will neu schauen auf dich, was du tust. Ich will dir neu nachfolgen, Herr. Und danke, dass du ja mit offenen Armen dastehst und uns gerne annimmst, dass du so geduldig, barmherzig und gnädig bist und unser Gebet hörst, Herr. Amen.